Wenn wir keinen Müll mehr auf der Welt haben, der durch politische Herausforderungen entstanden ist, dann würde ich sagen, haben wir nichts mehr zu tun und das ist großartig.
Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Podcast von Start Next. Der heißt Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Und wir haben uns gedacht, gute Ideen haben ja relativ viele Menschen, bestimmt auch von euch. Und die Ideen starten meistens in Köpfen und in Gedanken, vielleicht sind es auch Träume. Aber diese Ideen dann tatsächlich auf die Straße zu bringen, umzusetzen und aus diesen Hirngespinsten Projekte zu machen, darum geht es uns. Und auf Start Next tummeln sich einfach mindestens 1 Milliarde Menschen mit guten Ideen. Und deswegen starten wir diesen Podcast und heißen euch herzlich willkommen. Und wir freuen uns zu diesem ersten Podcast hier eine ganz besondere, tolle Frau mit einer tollen Initiative, beziehungsweise mit einem Unternehmen, muss man fast sagen, vorstellen zu dürfen. Und zwar ist das Nora Asawi von Mimikry e.V.
Yay!
Hi!
Die 600 Millionen Menschen, die jetzt hier klatschen. Nochmal ganz kurz vorweg. Ihr fragt euch jetzt, was ist denn eigentlich Start Next? Farida, was ist Start Next?
Start Next ist die größte deutsche Crowdfunding-Plattform. Wir haben jetzt schon über 691 erfolgreiche Projekte mit über 60 Millionen Euro, die über die Crowd gefundet wurde. Und wir freuen uns immer, wenn wir gute Ideen in die Welt bringen dürfen.
Und wer bist du?
Gute Frage. Farida Shatanavi und ich leite die Projektberatung in den Community Support bei Start Next.
Und ich bin Shai Hoffmann und ich mache die Projektberatung und ein bisschen Facebook Live für Start Next und darf jetzt diesen Podcast machen. Und Nora, wer bist denn du?
Wer bin ich? Erinnert mich so ein bisschen an dieses Spiel, was man so spielt. Ne? Also ich habe das. Mein Name ist Nora Asawi. Ich bin Co-Gründerin von Mimikry. Und wenn ihr mich fragen würdet, was ich so bin und was ich so tue durch meinen Alltag als Sozialunternehmerin, würde ich sagen, alles von richtigen Faden aussuchen, Köchin, Strategin, Buchhalterin.
Also man ist so als Sozialunternehmerin eigentlich alles, gerade wenn man es selbst gründet, vermutlich.
Wahrscheinlich ist es bei jedem Unternehmen so, dass man am Anfang erstmal alles abdecken muss und ganz viele Dinge lernen, von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren. Aber es ist eine sehr aufregende Reise, die wir gerade mit Mimikry unternehmen.
Und was ist diese Reise, beziehungsweise was macht Mimikry eigentlich?
Ja, das kann man auch mal sagen. Mimikry ist ein Projekt, wir nennen uns ein Design-Adventure, bei dem wir gemeinsam mit Menschen mit Migrationshintergrund jetzt gerade Taschen und Rucksäcke aus kaputten Flüchtlingsschlauchbooten herstellen. Wir verstehen uns als Projekt, das Integration fördert, das Menschen erreicht, die auch sich mit dem Thema auf eine andere Art und Weise auseinandersetzen möchten, oder wir bringen sie dazu, und zwar in Form der Produkte. Und wir legen einen sehr großen Fokus auf das Thema Design. Das heißt, wir möchten, dass ein Design für sich spricht und wir mit Materialien arbeiten, die eine Geschichte zu erzählen haben.
Übrigens in diesen Texten, die hier sozusagen ihr in den Infos seht, da verlinken wir auf jeden Fall Mimikry. Das heißt, ihr könnt ein total tolles Neujahrsgeschenk noch erwerben.
Ah ja, sehr gut, sehr gut.
Weil unser Podcast ja sich auf jeden Fall um Ideen dreht. Also ich meine, Mimikry war ja irgendwann, bevor es Realität wurde, auch eine Idee. Und wie seid ihr darauf gekommen, aus Schlauchbooten eigentlich Mode zu machen?
Mhm. Ich glaube, dass Mimikry auch immer noch eine Idee ist und wahrscheinlich auch noch lange eine bleibt, weil es sich ständig weiterentwickelt. Aber die Ursprungsidee entstand, als meine Mitgründerin Vera Günther und ich gemeinsam in Griechenland waren. Das war 2015, der Jahreswechsel. Und wir haben da als Freiwillige in Camps gearbeitet und an Stränden, an denen ganz viele Menschen angekommen sind. Nach einigen Wochen Arbeit da ist uns aufgefallen, dass wir, nachdem wir die Menschen an den Stränden versorgt hatten und die Leute angekommen sind, dass wir damit ganz viel Müll konfrontiert sind. Mhm. Also nasse Kleidung, dreckige Kleidung, Schwimmwesten, Boote. Und wir haben zunächst angefangen, einfach diese dreckige Kleidung zu waschen um nicht ständig von Spendengeldern neue Kleidung kaufen zu müssen. Und da ist uns schon dieses Material aufgefallen. Es ist so ein sehr, so eine gummierte Gewebestruktur, so eine ganz robustes Material. Und die Boote wurden zum großen Teil kaputt gemacht oder sind kaputt gegangen nach der Überfahrt. Und wir haben irgendwann gedacht, es macht keinen Sinn, dass wir Berge von Müll haben, die auf den Müllhalden verrotten. Und haben überlegt, dass aus diesem Stück, aus diesen Materialien, da steckt so viel Geschichte drin, da steckt so viel, das sind Zeitzeuge, da ist es verbunden mit individuellen Schicksalen, aber gleichzeitig auch mit dem, was so die Menschen und unsere Gesellschaften gerade bewegt, und haben ein kleines Stück mit nach Hause genommen, um mal so eine Tasche draus zu nähen. Und die Taschen sind uns eigentlich gar nicht so wichtig. Also die Taschen sind für uns ein Mittel zum Zweck. Ich glaube, dass die Welt nicht noch mehr Taschen braucht. Aber wir eben nutzen diese Taschen, um auf eine neue Reise gehen zu können, dass Menschen dieses Stück Geschichte mit in ihren Alltag integrieren können. Und die Arbeit, die dabei entsteht, wenn wir designen und produzieren, und dieser Wert, der da entsteht, ist für uns ein ganz zentraler Bestandteil.
Jetzt hast du auch was Schönes erwähnt, nämlich, das ist Geschichte, was da drin steht oder steckt. Jetzt habe ich aber einigen Menschen von Mimikry erzählt und habe gesagt, so, ey, die machen Taschen aus angespülten Flüchtlingsbooten oder aus dem Material sozusagen. Und die Reaktion war oft so, ist das nicht ein bisschen krass irgendwie? Wer weiß, wie viele Menschen vielleicht daran umgekommen sind? Und ich höre gerade, weil du erzählst, das ist Mittel zum Zweck sozusagen. Ist das sozusagen auch, spielt ihr, also ist das ein, kokettiert ihr sozusagen damit? Und wollt ihr im Prinzip auch diese Reibung erzeugen bei den Menschen? Oder was steckt dahinter?
Das ist eine Frage, die wir ganz oft bekommen, und ich finde, das ist auch eine berechtigte Frage. Ich freue mich, dass erstens, dass du schon anderen Leuten von uns erzählt hast und auch, dass es eine Reaktion provoziert hat. Ich habe das Gefühl, dass Reaktionen zu provozieren ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ist, und danach in den Dialog zu treten. Ich glaube, wenn wir dieses Projekt nicht machen würden, dann würde Müll eben Müll bleiben. Und es würde genauso passiert sein. Also ich habe oft das Gefühl, dass genau dieser Punkt, an dem man sagt, wir sind nicht nur ein Wohlfühlprojekt, sondern man kann auch mit Themen provozieren. Es ist ja auch krass. Also es ist ja krass, dass Menschen über ein Meer fahren müssen, um sicher zu sein. Es gibt auch andere Wege. Also es könnte auch andere Wege geben. Aber mit dieser Thematik anders umzugehen in Form von diesen Taschen und den direkten Austausch zu schaffen, indem man ein Produkt in die Hände bekommt, indem man es anfassen kann, indem man es fühlen kann, irritiert manchmal. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass es oft der Anfangspunkt einer sehr interessanten Diskussion sein kann.
Jetzt überlege ich mir, wenn wer auch immer da oben sitzt, ob Frau oder Mann, Göttin oder Gott, wenn die Göttin da oben irgendwann entscheidet, Mensch, wir wollen gar keine Flüchtlinge mehr flüchten lassen, ergo auch gar keine Flüchtlingsboote oder Materialien sozusagen mehr angespült werden, wo müsst ihr denn dann eure Materialien anschaffen? Oder wie kommt ihr denn dann an Material? Weil eigentlich ist das Ziel ja im Prinzip, ne, mit dem, also was ich mich frage, ist sozusagen, wenn ihr das Material nutzt oder die Taschen dafür nutzt, um vielleicht darauf hinzuweisen und zu Reibung zu erzeugen, Reaktion zu erzeugen, und aber das oberste Ziel sozusagen ja ist, irgendwann Flüchtlingswellen, jetzt rede ich schon so wie die Rechtspopulisten, aber also Flüchtlingsströme ja irgendwann überflüssig zu machen, macht ihr euch dann als Mimikry mit eurer Geschäftsidee nicht auch überflüssig?
Also wenn in Deutschland alle Menschen integriert sind, wenn wir keinen Müll mehr auf der Welt haben, der durch politische Herausforderungen entstanden ist, dann würde ich sagen, haben wir nichts mehr zu tun, und das ist großartig. Wenn wir uns überflüssig machen, dann haben wir unsere Arbeit gemacht, oder hoffentlich liegt es auch ein bisschen an uns, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich glaube, unser allererstes Ziel muss sein, zu sagen, es wäre toll, wenn wir uns irgendwann selber nicht mehr brauchen. Aber um ehrlich zu sein, sehe ich das nicht, dass wir nah an einem Punkt sind oder nah an einer Gesellschaft sind, in der es keine Integrationsanstrengungen mehr geben muss, in der es keine Anstrengungen mehr geben muss, dass wir nachhaltig konsumieren, dass wir versuchen, Müll aus unserem System zu designen. Wenn wir dahin kommen, wenn wir das noch gemeinsam erleben, dann machen wir eine Partyschei.
Oh ja, Nora. Aber ich frage mich gerade, ne, also Sozialunternehmertum ist ja sozusagen Ökologie, Ökonomie und den Menschen in Einklang zu bringen. Aber vielleicht sollte das ja wirklich das mittelfristige bis langfristige Ziel, im besten Fall auch kurzfristige Ziel sein, sich mit seiner Idee als Sozialunternehmer oder Unternehmerin im Prinzip überflüssig zu machen. Weil ja genau dann sozusagen man weiß, okay, man hat effektiv mit der Idee, mit der man gestartet ist, mit dem Problem, was man lösen wollte, hat man sein Ziel in irgendeiner Weise erreicht. Und eigentlich sollten wir uns alle Sozialunternehmerinnen, sollten sich im Prinzip überflüssig machen.
Ja.
Also im allerbesten Fall.
Ja, also wenn es das soziale Problem oder die Herausforderung gar nicht mehr gibt, dann muss auch nicht mehr die Aktivitäten dazu erfolgen. Also klar.
Nächste Frage.
Du hattest vorhin noch gesagt, dass du, also dass das Mimikry einfach so eine immer weiterführende Idee ist. Also ihr habt, was ich jetzt gerade auch total spannend fand, ist, als du gesagt hast, naja, wenn es jetzt erstmal die Boote nicht mehr gibt, dann suchen wir uns was anderes, um einfach nachhaltiger zu leben, dass halt kein Müll mehr entsteht oder dass mir, also dieses Upcycling von Sachen, die einfach weggeworfen werden. Also siehst du da so die Zukunft auch von Mimikry? Also dass ihr euch dann irgendwann jetzt einem anderen Thema zuwendet oder aus anderen Dingen, die Leute wegwerfen, dann halt auch wieder Mode macht?
Im weitesten Sinn ja. Also ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es weniger Menschen gibt, die übers Mittelmeer kommen und deswegen weniger Boote. Aber diese, nochmal zurück zu deiner Ursprungsfrage, wie diese Idee kam, die kam, weil wir das gesehen haben, erlebt haben und dann direkt mit diesem Material konfrontiert worden sind. Und jetzt ist es so, dass wir umgekehrt immer wieder angefragt werden, könnt ihr denn nicht aus unseren Sachen auch was machen? Und über solche Fragestellungen denken wir nach und gleichzeitig planen wir aber für 2019 unsere Aktivitäten in der Hinsicht zu erweitern, dass wir aus anderen Materialien und mit mehr Menschen unterschiedliche Designprodukte herstellen möchten und das auch noch mehr in so einem Art Ausbildungscharakter zu organisieren, sodass mehr Menschen daran teilhaben können, nachdem sie bei uns gewesen sind, bereiter sind für den Jobmarkt und in dieser Zusammenarbeit oder in diesen Co-Creation-Formaten Designs entstehen. Da sind wir relativ offen, auch was das Material angeht. Mhm. Also uns war jetzt in den letzten Jahren sehr wichtig, dass wir dieses Material nehmen, was auch diese Geschichte in sich hat. Aber ich glaube, Design kann auch Geschichten erzählen, wenn es nicht nur das Material ist, sondern wenn die Verarbeitung oder die Technik, die angewandt wird, oder die Gestaltungsform am Ende, kann auch Geschichten erzählen.
Ja, oder der Mensch, der dahinter
genau,
steckt
genau.
Und der die Tasche oder ja, was auch immer, es ist fertig.
Ja,
also
ganz
ich meine,
genau.
Das ist ja dann. Also was ich halt bei euren Taschen halt so genial finde, ist, dass ihr, weil sie sehen manchmal schon ein bisschen ungewöhnlich aus, aber das ist ja auch gewollt, weil ihr wollt ja auch, dass Fragen gestellt werden und dass man halt darüber dann auch ins Gespräch kommt. Und war das so von Anfang an das, was ihr auch, also habt ihr euch das so als klares Ziel gesetzt? Also es soll was anstoßen? Also das war so die Hauptprämisse.
Genau. Es war auf jeden Fall so, dass wir wollten, es soll was anstoßen. Wir haben bewusst ein ganz minimalistisches Design gewählt, weil wir glauben, dass das Material schon sehr stark ist und für sich spricht und eine Geschichte erzählt. Und klar, natürlich hat es auch praktische Gründe. Es ist ein sehr schwieriges Material zu verarbeiten, wo man sich ganz genau überlegen muss, wie gestaltet man das Design, sodass am Ende noch ein ansprechendes Produkt rauskommt.
Mhm. Das ist schon. Also ich war jetzt erst vor kurzem bei euch auf der Webseite, weil ich mir gedacht habe, jetzt endlich. Also ich gehöre demnächst auf jeden Fall auch zu den Menschen, die eine Mimikry-Tasche auf jeden Fall nehmen werden oder haben werden.
Freue ich mich sehr. Also wir bekommen E-Mails von Kunden und Kundinnen, die sagen, ich habe das mitgenommen zu einem Abendessen und wir haben darüber diskutiert und eine Stunde lang haben wir, also wirklich so ganz liebevoll und auch, was so ein bisschen der Beweis ist für das, was wir uns auch vorgenommen haben, dass die Menschen, die unsere Produkte kaufen, nicht nur uns Geld geben, sondern dass die weiter, diese Geschichten weitererzählen und dass die auch wieder mit ihren Freunden zusammensitzen und drüber sprechen, ist, was ist das eigentlich, dieses Stück Boot oder dieses Stück Tasche, was da jetzt um meinen Stuhl hängt, warum passiert es? Und dieses Feedback, was man dann von den Leuten bekommt, ist echt großartig.
Das kann ich mir vorstellen.
Nora, lass uns mal zurückgucken. Du, okay, man muss, wenn man dich sieht, muss man ja gar nicht so lange zurückgucken. Aber erzähl uns doch mal, woher kommst du, also beruflich gesehen? Und wann setzte so die Politisierung ein?
Okay. Ich habe die letzten 4 Jahre vor Mimikry als Unternehmensberaterin gearbeitet. Ich habe ganz viel so strategische Weiterentwicklung, Kundenzentrierungs-, Produktentwicklungen, aber auch Geschäftsmodelle entwickelt. Ich habe einen akademischen Hintergrund in Public Policy. Da weiß man immer nicht so genau, was das bedeutet. Das ist so eine Mischung aus Wirtschaft, Politik und VWL, Soziologie. Und das heißt, in meinem Studium war dieses Thema Politik, politische Akteure schon immer wichtig. Und ich habe in den letzten Jahren, als ich noch in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, auch immer wieder versucht, dass wir an Projekten arbeiten, die eine gesellschaftliche Dimension haben. Das heißt, entweder für internationale Organisationen oder mal für ein Ministerium, weil ich fest daran glaube, dass genau diese Akteure, die so Public Goods stellen, eigentlich am allerbesten aufgestellt sein sollten. Und ich glaube, es war wirklich ein schleichender Prozess von, wie politisch aktiv ist man oder nicht. Und ich finde, unsere Arbeit ist politisch, aber gleichzeitig ist sie nicht politisch in dem herkömmlichen Sinne. Wir sind keine Partei, wir sind nicht gewählt. Aber es ist vielleicht eine low-level politische Aktivistenarbeit. Genau, so würde ich das einordnen. Und ich kann eigentlich nur noch mal wiederholen, für mich hat es einen ganz starken Ausschlag gegeben, dass wir persönlich vor Ort waren, dass man persönlich erlebt, was so an Europas Grenzen passiert und was nicht unbedingt passieren müsste und wie, und dann auch diese Euphorie, die wir in Deutschland erst erlebt haben. Wir sind ein Willkommens, wir heißen Menschen willkommen, und jetzt diese mir angstmachenden Tendenzen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, dass wir weiter nach rechts rücken. Und das sind Themen, die uns alle angehen, finde ich. Und ich glaube, wenn man merkt, es verändert sich was, und es verändert sich was nicht nur zum Guten, dann ist es in unserer aller Verantwortung auch zu sagen, was kann ich denn tun? Und es muss nicht jeder seinen Job kündigen und einen Mimikry gründen, aber man kann sich in seinem lokalen Sportverein engagieren oder man kann mal auf eine Anti-Rechts-Demo gehen oder es macht Spaß. Also so, ich werde ganz oft gefragt, du hast ja so viel aufgegeben, aber ich habe eigentlich so viel gewonnen. Also so viel gewonnen.
Und das bedarf ja auch, also wenn du sagst, ne, man beobachtet ja irgendwie Tendenzen oder politische Tendenzen in einem Land, wahnsinnig viele Geflüchtete machen sich auf den Weg aufgrund von politischen Dingen, die passieren in der Welt, den Entschluss zu fassen, dann tatsächlich an die europäische Außengrenze zu gehen und dort Hilfe zu leisten oder Unterstützung zu leisten, sich dann zu überlegen, Mensch, weißt du was, ich habe vielleicht einen richtig gut bezahlten Job, der ist mir gar nicht mehr so wichtig, sondern ich möchte ein Medium entwickeln, mit dem Menschen über gewisse Themen sprechen, wie was da passiert eigentlich an den europäischen Außengrenzen. Wie viel Mut braucht man denn dafür eigentlich?
Also der erste Teil, dahin zu fahren, da hat meine Co-Gründerin Vera eine ganz große Rolle gespielt. Die war schon da und hat, weil wir nicht nur Partnerinnen, was unsere Organisation angeht, sind, sondern auch Freundinnen, waren wir im engen Austausch und sie hat mir gesagt, wir brauchen hier noch Hilfe, komm doch auch. Und das heißt, da war so diese Einladung auch zu kommen und dann bin ich auch gekommen. Und dann habe ich das Gefühl, kann ich gar nicht so ganz genau sagen, wann jetzt dieser Entschluss gekommen ist, jetzt gründen wir das so. Das ist nicht eine Entscheidung gewesen, sondern es waren ganz, ganz viele Entscheidungen. Aber diese Erfahrung, vor Ort zu sein, selber zu erleben, selber auch zu merken, dass es was ausmacht, was man beiträgt oder versucht beizutragen, hat wirklich einen ganz wichtigen oder war ein ganz wichtiger Teil dieser Entscheidung. Und dann auch zurückzukommen und zu merken, hier gibt es eigentlich auch viele Baustellen, jetzt sind ganz viele Menschen hier, was sollen die denn machen? Die können mit uns, um zu zeigen, dass wir verstehen uns auch so als kleines Positivbeispiel dafür, wie man es auch machen könnte. Also wir beschäftigen keine Hunderten von Leuten, wir sind ein kleines Team von 5 Leuten und haben viele Volunteers, die mit uns arbeiten. Aber ich glaube, wenn es mehr davon geben würde, dann wären es irgendwann 100. Und wir sind ja auch noch ganz jung. Also mal gucken, wenn wir wieder sprechen, wo es eines dann hinführt.
Und dieser Punkt, als ihr entschlossen habt, irgendwie doch irgendwie zu gründen und Taschen herzustellen aus diesem Material, wann kam denn der Entschluss, sich für Crowdfunding zu entscheiden und warum Crowdfunding?
Also wir haben das dann noch ein Jahr lang so neben unseren Jobs gemacht und dann haben wir irgendwann gemerkt, das geht so nicht. Wir müssen da entweder richtig Zeit investieren oder es so als Nebenprojekt sein lassen. Und eigentlich war einer der ganz wichtigen Ausschlaggeber diese Crowdfunding-Kampagne, die uns dabei auch geholfen hat, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben im Rahmen des Integrationspreises eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und diese Zulassung zum Integrationspreis hat bedeutet, in 3 Monaten oder sowas müsst ihr eine Crowdfunding-Kampagne aufgestellt haben. Und dann waren wir echt so, okay, jetzt müssen wir es ja echt machen. Ne? Aber das war so dieser Moment, hat uns super dabei geholfen, ein Team zu suchen, die Designs zu entwickeln und loszulegen. Und dadurch, dass wir am Anfang auch keinerlei organisatorischen Rahmen hatten, da waren wir nicht gegründet oder so, war das für uns auch so eine Art Markttest. Wir hatten jetzt auch nicht das Geld zu sagen, wir investieren das alles, bezahlen Leute und so. Und das hat für uns sehr gut geklappt und war wirklich auch so eine Möglichkeit, nochmal Aufmerksamkeit auf das Projekt an sich zu legen, erste Bestellungen zu generieren und so zu gucken, wie nimmt der Markt, die Crowd, die Gesellschaft das Projekt überhaupt an und gibt es einen Bedarf für unsere Aktivitäten.
Wie waren so die Reaktionen, wenn ihr so die ersten paar Male von den Taschen oder von eurer Idee eigentlich so gesprochen habt? Wie waren da so die ersten Reaktionen?
Ganz kurz einmal zwischengeschoben, der Deutsche Integrationspreis wird ausgelobt von der Hertie-Stiftung und die versuchen sozusagen Fördergelder demokratisch entscheiden zu lassen durch die Crowds, welche Projekte sozusagen gefördert werden durch die Hertie-Stiftung. Und deswegen wurde, glaube ich, 2016 der erste Deutsche Integrationspreis ausgerufen und 2017, 18 der zweite und jetzt kommt der dritte Deutsche Integrationspreis. Entschuldige, jetzt wieder zurück zu der Frage.
Disclaimer. Genau, also die Frage war, wie haben die Leute auf euch reagiert oder auf die Idee reagiert? Weil, also war der erstmal so, verstehe ich nicht, muss ich mir erstmal angucken oder wie lief das?
Wen meinst du mit die Leute?
Naja, also man redet ja irgendwie schon mit seinem Umfeld und sagt, hey, das haben wir uns jetzt mal überlegt. Und ich gehe mal davon aus, dass dein Umfeld wie auch mein Umfeld eher linksliberal und sehr offen eigentlich für Ideen ist, aber gab es auch Stimmen, die gesagt haben, kann ich mir nicht vorstellen, das kauft keiner.
Ich glaube, im Großen und Ganzen war die Stimmung eigentlich so ganz gut uns gegenüber. Ich habe das Gefühl, dass oft, wenn man eine Idee vorstellt oder so darüber spricht, dann sitzt man abends zusammen, dann redet man darüber, sind die Leute so, ja, aber jetzt mach erst mal. Okay. Also das ist, also ich glaube, Ideen beim Wein abends, Das kennt man so und ich glaube, alle oder viele Leute haben darauf gewartet, dass das auch passiert und dass man auch, genau, dass man dann auch das, was man im Kopf hat, irgendwann, wie du vorhin sagtest, auf die Straße bringt. Mhm. Wir haben die Idee aber auch viel weiterentwickelt, gemeinsam mit unserem Freundes- und Netzwerk. Also wir haben mal Leute eingeladen, der eine kann gut Finance, die andere kann gut, weiß ich nicht, Strategie und einfach um so mal so ein bisschen mit dieser Idee zu spielen und zu überlegen, wie, was denkt ihr, was wäre da wichtig, was braucht man da und so weiter und so fort und mal ein paar Prototypen nähen lassen. Aber ich glaube, die eigentliche Reaktion war immer so, ja, ganz cool, aber mach doch mal.
Okay.
Und das ist ja auch eine Frage von uns, ne? Ihr da draußen, die jetzt hier zuhört, vielleicht habt ihr auch Ideen. Und deswegen ja auch die Frage so, was würdest du den Menschen da draußen raten, wenn sie ihre Ideen wirklich realisieren und auf die Straße bringen möchten? Und du meintest, ne, ganz wichtig ist, von seinem Netzwerk zum Beispiel Gebrauch zu machen, zu gucken, okay, ich habe vielleicht die Idee, kann aber nicht so gut mit Zahlen, kann vielleicht auch irgendwie, weiß nicht so gut überzeugend verkaufen. Schaue ich doch mal in meinem Netzwerk, ob es da Menschen gibt. Gibt es noch irgendwas, was irgendwie entscheidend ist? Gab es irgendein gut, Crowdfunding war wahrscheinlich, ne, die Anschubfinanzierung. Ja, aber was bedarf es? Hast du so ein, zwei, drei Tipps vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Also ich glaube nicht nur sogar das eigene Netzwerk, sondern wir haben auch ganz viel über Facebook gefunden, in verschiedene Gruppen gepostet oder einen Aufruf gemacht an Filmschulen, an Modeschulen. Also ich glaube, wenn man sich die Mühe macht, da auch außerhalb seiner Komfortzone vielleicht oder die Menschen, die man eh schon kennt, nachzufragen. Es gibt so viele motivierte, engagierte Leute da draußen. Wir arbeiten jetzt auch mit ganz vielen tollen Volunteers zusammen, die uns einfach kontaktieren und sagen, ich kann Marketing, kann ich euch helfen? So. Und das gibt's bestimmt auch für ganz, ganz viele andere Ideen. Und dann war unser Team ganz wichtig. Also zu wissen, dass man so 2, 3 Leute hat, auf die man sich verlassen kann, die mit einem so gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen gehen. Und manchmal weiß man ja auch noch gar nicht, was eine Höhe und was eine Tiefe ist. Wir waren ganz aufgeregt, als wir unseren Namen gefunden haben, den wir dann doch nicht genommen haben. Aber dieses gemeinsam Sitzen, gemeinsam Lernen und Erarbeiten war total wichtig für uns, weil dadurch auch ein Commitment entsteht. Also dass Leute teilhaben an dem Gestaltungsprozess. Es sind immer noch die Leute, die mit uns arbeiten, die uns unterstützen, die einfach so diese Idee von Anfang an mitgetragen haben. Und dann, genau, ich glaube, der Ort ist noch wichtig, an dem man es macht. Wir werden ganz oft gefragt, warum wir das nicht in Griechenland machen. Wir können kein Griechisch, wir kennen Griechenland nicht so gut wie Berlin. Also wirklich zu wissen, wie eine Stadt funktioniert, wie man Leute ansprechen kann, wer die Entscheidungsträger in einer gewissen Region sind, ist einfach wichtig zu wissen. Und ich glaube, an einem anderen Ort wäre es für uns sehr schwierig gewesen, so ein Projekt umzusetzen.
Ich glaube auch gerade, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man dann gründet, eine Firma gründet, ich meine, dann der ganze bürokratische Teil, der ja auch noch auf einen zukommt, Das möchte man dann A, nicht in einer Sprache machen, die man nicht spricht oder wo man generell nicht weiß, wie es funktioniert.
In Deutsch will ich es auch nicht machen.
Ja, okay. Ja.
Ja. Oh Mann. Aber jetzt fragen sich natürlich alle da draußen, Nora, wie hieß sie denn eigentlich? Ja. Und welchen Namen habt ihr nicht genau genommen?
Oh nee.
Oh doch. Guck mal, alle sagen doch, erzähl.
Also wir haben uns überlegt, Meltemi. Und dann haben wir noch überlegt, so verschiedene Künstlernamen, die mit so Perspektivwechsel spielen. Ich weiß sie gar nicht mehr, weil die so kompliziert waren. Eli Jastrow haben wir uns noch überlegt, zu halten.
Oh. Den kann sich natürlich jeder sofort merken.
Ja. Aber mit dem Namen Mimikry sind wir jetzt total glücklich. Und der sagt auch genau das aus, was wir aussagen möchten. Und ja, wir sind jetzt die Mimikrys.
Bedeutet Mimikry auf irgendeiner Sprache?
Ja, das ist eine. Wir bedienen uns da einer Analogie aus der Natur. Und zwar ist Mimicry auf Englisch ein Phänomen, wenn Tiere so tun, als ob sie etwas anderes wären, als ob sie zum Beispiel giftig sind oder als ob sie ein Blatt sind oder ein Stock, um nicht von ihren Feinden verfolgt zu werden. Und wir möchten damit aussagen, dass Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Dass es eine Möglichkeit gibt, Dinge anders zu sehen und anders zu betrachten und man überrascht sein wird, was man dann entdeckt.
Das, was ihr mit euren Taschen machen wollt.
Richtig.
Ganz, ganz genau. Das ist eigentlich der perfekte Name. Du hast jetzt gerade so, ich meine, ihr habt 2015 habt ihr angefangen. Also prinzipiell.
Ja, 2016 sogar.
2016.
Oder 17, glaube ich, so 17. Richtig.
Mhm. Und aber, also ihr wart in Griechenland, aber?
Ja, wir waren im Winter, so Januar, Februar, nee, Dezember, Januar, Februar so um den Dreh, waren wir 2015, 16 beim Jahreswechsel. Okay. Und haben wir lange an dieser Idee rumgedacht und rumgebrainstormt. Und dann haben wir Ende 2016 die Zusage zu diesem Integrationspreis der Hertie-Stiftung bekommen und haben dann so richtig mit dem Team losgelegt.
Und wenn du jetzt so zurückblickst, ich meine, das sind jetzt 2 Jahre, was hättest du gern vorher gewusst, was auf dich zukommt? Oder was würdest du, gibt es irgendwas, was du anders machen würdest? Oder wenn du sagst, Mensch, hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen... Also gibt es da so...
Ich bin da immer so hin und her gerissen, weil ich weiß nicht so genau, ob man anders lernt als durch Erfahrung. So, und ich glaube, wir haben super viel gelernt und auch, aber ich glaube, was ich gerne gewusst hätte, sind so ganz praktische Dinge, sowas wie, was ist das beste Buchhalterprogramm für junge Startups, also wirklich so Startups oder welche Steuern gibt es, von denen ich nicht wusste, dass sie überhaupt existieren, wo gibt's, was sind, wo kriegt man einen guten Anwalt her, also ich kann jetzt gerade eher an so praktische Themen denken, vielleicht auch, weil wir gerade kurz vor Ende des Jahres stehen. Und genau. Ja, also ich glaube, so praktische Dinge sind immer gut und immer hilfreich. Und ich weiß gar nicht, ob man so diese großen Themen wie so eine Strategieentwicklung auf dem Papier lernen kann oder ob man die nicht mal einfach machen muss und dann dadurch lernen.
Da bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass man, also ich versuche immer zu sagen nach dem Motto, dass ich eigentlich nichts bereue, was ich in meinem Leben gemacht habe, weil ich von allem was gelernt habe, also wirklich. Aber ich glaube, dieses, welches Buchhalterprogramm, diese ganzen Sachen, ich glaube, dass man da vielleicht einen besseren Überblick einfach bekommen könnte. Das würde, glaube ich, vielen vielleicht schon mal helfen.
Und noch eine Sache, vielleicht mit Sachen noch ein, wir hatten das Glück, in den letzten Jahren immer mal wieder in so ganz tollen Förderprogrammen zu sein und diese Outside-Perspektive oder diese Perspektive von außen, die geht manchmal verloren, wenn man so in seinem täglichen Doing ist. Und es ist großartig, wenn man die Möglichkeit hat, dass jemand Externes da drauf guckt und sagt, habt ihr daran gedacht? Ich glaube, euer größtes Potenzial liegt da, eure größten Bedürfnisse sind da. Und manchmal, das sieht man einfach nicht, wenn man da drin steckt. Und sowas kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn es da irgendeine Möglichkeit geben sollte.
Nora, jetzt, also wir kommen so ganz, ganz, ganz langsam zum Ende. Jetzt hast du uns erzählt, was für ein Background du hast. Du bist Unternehmensberaterin gewesen, hast Public Policy studiert, warst ehrenamtlich in Griechenland, hast dich dann entschlossen, den Müll irgendwie sinnvoll zu verwerten, hast Produkte geschaffen mit der Vera zusammen, beziehungsweise ein Unternehmen gegründet, Mimikry. Das ist ja so ein Prozess, auch so eine persönliche Entwicklung. Wie ist das, wenn du sozusagen zurückguckst, auch so ein bisschen in Anlehnung an Faridas Frage, könntest du jemals mit dem, was du bisher so erlebt hast, mit den auch politischen Fragen, die du dir selbst stellst, die gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die wir beobachten, kannst du eigentlich jemals wieder zurückgehen in einen Job, der nicht mehr so politisch ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, genauso wie so, dass man sich sagt, man hat nichts bereut, würde ich auch sagen, sagt niemals nie. Und ich glaube, es hängt ein bisschen davon, damit zusammen, was man aus diesem Job dann macht. Also mit wem man dann zusammenarbeitet, welche Projekte man betreut. Es gibt auch ganz viele so Corporate Volunteering Konzepte mittlerweile, dass große Unternehmen sagen, wir stellen Berater oder wir stellen Fachkräfte aus unseren Bereichen für bestimmte soziale Einrichtungen, soziale Startups zur Verfügung oder die auch selber Volunteerarbeit in Krisenregionen machen. Ich glaube, ich bin nicht Anti-Unternehmen oder so, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gibt ganz großartige Unternehmen, mit denen es ganz toll wäre, zusammenzuarbeiten. Aber ich habe gemerkt, oder was ich wirklich gelernt habe in dieser Zeit, ist, dass alles, was du tust, hat einen Einfluss auf dein Umfeld. Und es kann auch eine Person in einem 50.000-Frau-Unternehmen sein. Also ich glaube, man kann gute Arbeit machen, die auch eine soziale Dimension haben in ganz wirtschaftlich orientierten Unternehmen. Es muss sich gar nicht immer ausschließen.
Interessanter, auf jeden Fall eine interessante Perspektive. Ich frage mich gerade, ne, so ein Unternehmen wie Monsanto oder Bayer, ne, also ich, könnte ich das moralisch vertreten, dort in einer Corporate Social Responsibility Abteilung tätig zu sein und da ein ganz, 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 ganz kleines Rädchen zu sein, das in irgendeiner Weise versucht, all die Unternehmenstätigkeiten, die dieses Unternehmen tut, und Monsanto, man weiß, Monsanto ist eigentlich wirklich, wirklich sehr, sehr böse. Ja. Kann ich das vertreten irgendwie und bewirkt das überhaupt irgendwas oder trage ich vielleicht irgendwie zu Greenwashing bei?
Wir haben da letztens auch drüber gesprochen, mit wem wollen wir arbeiten, mit wem wollen wir arbeiten, wem wollen wir auch nicht arbeiten. Mhm. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, so eine Art Wertekatalog für uns zu entwickeln. Und ich glaube, das kann jeder individuell machen und das kann man auch als Organisation für sich machen, dass man sich überlegt, unter welchen Bedingungen arbeitet man mit bestimmten Industrien zusammen und was ist für einen selber drin und was ist für den Zweck drin, den man macht. Ich habe letztens ein ganz interessantes Gespräch geführt. Da hat mir eine Frau erzählt, ging um irgendeinen, ich weiß nicht, Tabak oder so. Und genau, und dann würde man eigentlich denken, so, damit den arbeite ich nicht. Aber es ging um Diversity, Anti-Discrimination-Themen. Und dann denkt man so, wenn das der Inhalt der Arbeit ist, dann arbeitet man natürlich mit den Leuten zusammen. Mhm. Aber wenn das Thema jetzt Marketing, so mehr Leute sollen rauchen, dann arbeitet man natürlich nicht mit den Leuten zusammen. Also ich glaube, es gibt dann auch immer so Fälle, wo man nochmal entscheiden kann für sich selber, unter welchen Bedingungen und was muss für mich erfüllt sein, dass es in Ordnung ist.
Mhm. Ja, ihr Lieben, also wir haben jetzt keine weiteren Fragen. Wenn ihr sie habt, dann tut uns das leid, dass wir sie jetzt für euch nicht stellen. Aber ich würde sagen, wie aufregend, das war der erste Podcast von Start Next. Gute Ideen. Der Interview-Podcast von Start Next. Nora Azawi von Mimikry e.V. Falls ihr zu Weihnachten ein Geschenk bekommen habt und ihr sagt, oh Scheiße, warum habe ich diese Söckchen oder diese Schlipper wieder bekommen? Bringt sie wieder zurück oder stellt sie bei eBay Kleinanzeigen ein? Die Frage, ob ihr sie loswerdet. Aber ihr könnt auf jeden Fall auf mimikry.de schauen und dort könnt ihr euch Taschen zulegen und mit diesen Taschen vor allen Dingen auch Diskussionen starten mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit Menschen, die vielleicht noch nie einem Geflüchteten begegnet sind oder Geflüchteten vielleicht auch kritisch gegenüber sind. Und ihr könnt dazu beitragen, dass wir wieder eine neue Diskurskultur haben. Und das alles nur, weil Mimikry sich mutig genug war, um so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und wir danken dir, du bist total inspirierend, Nora.
Ja. Vielen Dank. Schein.
Liebe Grüße an Vera.
Du auch.
Ach, Farida, du auch. Wir alle einfach.
Alle.
Der nächste Podcast findet ganz bestimmt statt. Wir freuen uns auf Feedback. Und beim nächsten Podcast, da wird es um, surprise, surprise, gute Ideen gehen. wir haben leider noch nicht den nächsten Interviewgast, aber der kommt bestimmt. Oder sie kommt bestimmt. Und derweil wünschen wir euch einen phänomenalen Start in das neue Jahr 2019.
Genau.
Wir sagen tschüss und
vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch. Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.